Soziopod Lernen, Lernen, Lernen mit Herrn Breitenbach und Gästen. Ich begrüße recht herzlich Andreas Sägesser aus der Schweiz. Ein Menschen, den ich schon sehr, sehr lange sprechen wollte und mit dem ich, glaube ich, auch sehr viele Verknüpfungen habe, nicht nur Richtung dem Thema Lernen, sondern auch grundsätzlich in Haltungsfragen, Wertefragen und so weiter. Und ich freue mich sehr, Andreas, dass es geklappt hat und wir heute ein bisschen über Lernen sprechen.
Ah, ich freue mich auch sehr. Danke für die Begrüßung.
Sehr gerne. Damit die Leute tatsächlich mal wissen, wer du bist, was du machst, erzähl doch einfach mal ein bisschen, was ist so deine Geschichte, was machst du jetzt gerade, wie bist du da hingekommen und was hast du auch mit dem Thema Lernen und Lehren oder Lernerfahrung zu tun?
Ja, also ich bin eigentlich gelernter Elektroingenieur. Ich habe das hier in Zürich studiert und habe dann an der Berufsfachschule lange unterrichtet im Informatikbereich. Etwa 10 Jahre habe ich da mit Jugendlichen gearbeitet. Und während dieser Zeit habe ich auch plötzlich gemerkt, dass eben zum Beispiel, wenn ich etwas ganz genau erkläre, dass das dann noch nicht unbedingt sicher ist, dass die Jugendlichen das dann auch verstehen, also dass da irgendetwas dazwischen ist, was eben zum Beispiel Lernen genannt werden könnte. Und plötzlich gab es die Möglichkeit, hier an der Pädagogischen Hochschule Zürich einen Studiengang zu entwickeln und aufzubauen, wo eben solche Berufsfachschullehrpersonen aus ganz vielen verschiedenen Berufen eine Ausbildung machen können. Und da durfte ich mithelfen, diesen Studiengang aufzubauen. Und das war für mich eine ganz wichtige Zeit, weil da hatte ich Studiengruppen mit erwachsenen Menschen, Frauen, Männer zwischen 25 bis 55 mit zum Beispiel 30 verschiedenen Berufen. Also da wurde es offensichtlich, ich muss meine Arbeit mit diesen Studierenden zusammen weiterentwickeln, damit sie wirklich individuell lernen können. Und das hat mich dann stark beschäftigt und plötzlich kam ich in Gespräche mit Unternehmen, die mir signalisiert haben, dass sie genau die gleiche Herausforderung haben. Also sie haben Mitarbeitende, sehr heterogen, unterschiedliche Disziplinen und die entwickeln und lernen gemeinsam oder eben auch individuell und das sollte unterstützt werden. Und da durfte ich erste Erfahrungen dann machen, auch außerhalb der Schule, eben Menschen in ihrem Arbeiten und Lernen zu unterstützen. Und da stehe ich jetzt. Ich habe im letzten Jahr die Pädagogische Hochschule verlassen und versuche außerhalb, an der Schnittstelle von Bildung und Unternehmen mein Anliegen oder meine Leidenschaft einzubringen und die Menschen beim Lernen zu unterstützen. So, das ist der aktuelle Stand. Ich bin 46 Jahre alt und habe 3 Töchter. Da, das ist vielleicht auch ein wichtiger Bestandteil meiner Geschichte. Es hat mich sehr fasziniert zu beobachten, wie diese Kinder sich entwickeln, lernen und jetzt auch vielleicht sogar ihre Lernfreude erhalten haben.
Ich überlege gerade, wo ich am besten mal einsteige. Also spannend finde ich ja quasi die Perspektive, weil ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem Lehrer in der Schule. Ja, jetzt würde mich so ein bisschen die Perspektive natürlich interessieren. Wie denkst du, sind Lernerfahrungen in der Erwachsenenbildung, müssen die grundsätzlich ein bisschen anders sein? Und wenn ja, wie? Oder sagst du, eigentlich ist es immer das Gleiche? Und wie würde das dann aber auch aussehen?
Ja, gut, also ich behaupte natürlich inzwischen, dass es tatsächlich immer das Gleiche ist. Und interessant ist ja, also wenn ich zum Beispiel Schulentwicklungsprojekte unterstütze, ich weiß nicht, ob vielleicht das jetzt der richtige Ansatz ist, aber ich möchte es trotzdem einmal so erklären, dann fragen mich manchmal die Leitenden dieser Schule, was sollen wir tun? Also wie könnten wir jetzt zum Beispiel das besser machen mit unseren Jugendlichen oder mit unseren Kindern? Und dann sage ich, oder mein Schlüssel wäre vielleicht, dass wirklich die Lehrerinnen und Lehrer selber wieder lernend werden. Also, dass sie selber ein Modell werden. Also, wie lasse ich mich jetzt auf eine unbekannte, herausfordernde Situation ein? Und das dann auch eben wieder modellhaft vorleben lernen. Und da sehe ich wirklich keine Unterschiede. Also, die Erwachsenen haben jeweils mir gesagt, du hast ja Glück, du arbeitest mit uns. Wir sind ja vernünftig, wir sind ja erwachsen und wir sind auch diszipliniert, im Gegensatz zum Beispiel zu den Jugendlichen. Und dann habe ich immer, vor allem auch mit immer mehr Erfahrung sagen können, dass die Entwicklung oder die Unterstützung der Entwicklung bei den Erwachsenen viel aufwendiger ist, weil eben ihre Vorerfahrungen wie immer wieder im Wege stehen. Das heißt, die Jugendlichen haben sich viel dynamischer und auch, wie soll ich sagen, flexibler und auch offener auf ihre Lernprozesse eingelassen. Und trotzdem haben sie dann bei den Erwachsenen gleich ausgesehen, also Freiräume geben, Reflexion anregen, beginnen, den eigenen Lernprozess zu verstehen. Das sind so Phänomene, die wahrscheinlich in jedem Alter wichtig sind.
Also das ist tatsächlich mir aufgefallen. Ich spreche öfters mal auch mit verschiedenen Schülern tatsächlich und mit Jugendlichen auch unterschiedlichen Alters. Und was mir da tatsächlich aufgefallen ist, ich hatte manchmal so den Eindruck, die sind zum Teil wesentlich reflektierter als manche ihrer Lehrer. Wo ich mich dann immer gewundert habe, also gerade auch, sag ich mal, aus sogenannten Problemklassen. Ja? Also das heißt, Klassen, wo eigentlich kein Unterricht mehr möglich ist, weil so laut, störend und so weiter und im Grunde genommen der totale Kontrollverlust, wenn man überhaupt über Kontrolle eben, das ist, glaube ich, schon mal grundsätzlich das Problem in Schulklassen, dass einer meint, er muss die Kontrolle haben und alle anderen sind die Untergebenen. Ich glaube, das ist schon mal so ein bisschen das Problem. Und das zweite Problem damit einhergehend ist so auf der anderen Seite dieses Laissez-faire, weil ich glaube, Jugendliche brauchen Grenzen, klar, oder sagen wir so, sie brauchen klare Regeln, die formuliert sind mit klaren Konsequenzen. Weil in dem Entwicklungsalter ist es, glaube ich, so, dass viele das natürlich ausprobieren wollen, wie weit können sie gehen.
Und das ist bei den Erwachsenen auch so.
Das ist richtig, ja. Wobei da vieles ja dann schon klarer manifestiert ist. Also da ist ja viel, im Berufsleben sind ja viele Regeln im Grunde schon geschrieben. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass Jugendliche das noch stärker ausprobieren als viele Erwachsene. Natürlich gibt es auch noch Erwachsenen, aber diese Ausprobierphase und dieses Herantasten, weil allein schon aus der Tatsache heraus, dass die noch nicht so lange auf unserem Planeten sind und noch viel mehr ausprobieren müssen, ist, glaube ich, da noch stärker ausgeprägt. Und wenn ich mit den Jugendlichen spreche, können sie genau formulieren, was sie eigentlich von einem Lehrer erwarten. Also nicht ganz genau, aber man fühlt sozusagen, genau, dass sie das schon wissen. Sie können nicht in Worte fassen. Das können wir Erwachsene ja oft auch nicht. Aber so dieses, ich möchte respektiert werden. Ja, ich möchte auf Augenhöhe. Ich möchte aber auch gesagt bekommen, wenn ich zu weit gehe. Und was aber, glaube ich, wirklich entscheidend ist, ist dieses Augenhöheprinzip. Und das hast du ja gerade schon angesprochen. Dieses, es findet kein Miteinanderlernen statt, sondern es ist ja ganz klar diese Machtstruktur, also nicht bei allen Lehrern und in allen Schulen, aber sehr oft dieses klare, ich bin der Lehrer, ich weiß alles und ich bringe euch was bei. Und ihr habt zu gehorchen und das zu lernen und ich teste euch und wenn ihr nicht gut seid, selektiere ich euch aus. Jetzt mal ganz überspitzt formuliert. Genau.
Ich möchte noch ganz kurz auf die Regeln oder auf die mit den klaren Konsequenzen. Da ist einfach extrem wichtig, dass das dynamisch bleibt. Das ist etwa eine große Herausforderung, weil das ist auch ein Prozess, weil diese Regeln und auch die Konsequenzen, die verändern sich. Das ist nichts Statisches. Und da habe ich extrem Freude am Begriff des Commitments, sodass wir eben etwas Gemeinsames entwickeln und das auch immer wieder auf den Nutzen hinterfragen. Und zwar auf verschiedenen Ebenen auch, also wie arbeiten wir zu zweit zusammen und so weiter. Und das ist mir ein Anliegen, dass wir verstehen, dass diese Regeln inklusive Konsequenzen, dass das auch etwas Dynamisches ist, weil sonst wird es etwas, was für die Lehrerinnen, aber auch für die Lernenden eine Belastung wird, weil es eben nicht mehr hinterfragt wird und eigentlich nicht mehr nützlich ist. So, ist mir wichtig an dieser Stelle, das noch anzusprechen. Und was hast du noch? Eben auf Augenhöhe, was hast du noch, genau, da habe ich vorher schon ansprechen wollen, sobald wir uns als Lehrer selber lernend verstehen, haben wir so eben diese Ebene sofort auch verschoben. Und da habe ich selber eben die Erfahrung gemacht, als ich noch nicht so gut verstanden habe, wie Lernen funktioniert, da habe ich zum Beispiel mich vertieft fachlich, zum Beispiel Java-Programmierung. Und je besser ich es konnte, desto weniger konnte ich den Lernprozess beim Gegenüber anregen. Das heißt, ich konnte nicht mehr, Heinz von Fürster würde sagen, legitime Fragen stellen. Es war irgendwie alles schon klar, der Lernprozess hat abgenommen. Und das ist natürlich für mich als Lehrer damals extrem schwierig gewesen zu verstehen, weil ich habe ja gemeint, ich könne es immer besser erklären, immer genauer schon gewusst, was es braucht. Und die Lernenden haben weniger profitieren können. Und das ist so eine Falle, oder? Das ist so eine Herausforderung für Lehrpersonen, immer wieder zu schauen, wo ist meine nächste Herausforderung? Wo kann ich wieder lernend sein, um eben diese Augenhöhe und den Blick auf das, was schwierig ist und so weiter, nicht zu verlieren? Oder?
Absolut. Wollte noch kurz was sagen zum Thema Commitment. Also finde ich spannend, dass du auch den Begriff verwendest. Ist absolut schlüssig, hatte ich jetzt so auch noch nicht so wirklich auf dem Schirm, aber das bringt es eigentlich so auf den Punkt. Ergänzend dazu wollte ich nämlich noch sagen, es ist natürlich nicht einfach nur wichtig, dass sich die Jugendlichen oder die Schülerinnen und Schüler an die Regeln halten, sondern auch der Lehrer selbst. Genau. Auch das ist oft ein Riesenproblem. Ja, also wenn du als Schüler was nicht lieferst zu einem Zeitpunkt, wirst du mit einer 6 reingehauen. Wenn der Lehrer nicht liefert, passiert sehr oft, hat es keine Konsequenzen. Wenn ein Lehrer zu spät kommt, hat es keine Konsequenzen, aber wehe, ein Schüler kommt zu spät. Also das heißt, das Commitment muss natürlich von beiden Seiten unterschrieben werden und es müssen sich beide an die Regeln halten.
Genau.
Und der andere Punkt, wie du sagst, ja, wenn du natürlich aus dieser Position heraus, ich weiß schon, alles, was ja auch legitim ist, man weiß ja auch schon sehr viel, gerät man natürlich auch oft so in Ungeduld.
Genau.
Ja? Das ist ja oft dann so ein Frusterlebnis. Wieso können die Idioten das nicht? Ich kann es doch auch schon lange. Ja. So. Und wenn man das nicht reflektiert, auch als Bildungsmensch, der was vermitteln möchte, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, so ein Stück weit auch Empathie über das Fachliche hinaus ist ganz wichtig. Also
ja, und es ist eben wirklich extrem interessant. Es hat einmal ein guter Freund oder ein Freund von mir, der ist 75 Jahre alt wahrscheinlich heute, war immer der Didaktikdozent, der hat immer gesagt, eigentlich gibt es das nur in der Schule, dass wir Fragen stellen als Lehrer zum Beispiel, die wir schon eben, wo wir die Antworten schon wissen. Und das spüren die Jugendlichen, die spüren, dass jetzt das nur eine Frage ist, weil sie gestellt wird, um irgendwie einen Lernprozess anzuregen. Und das ist nicht spannend. Und da kann man noch so als Lehrer denken, ja, ich formuliere die Frage spannend. Das Gegenüber spürt, ob das eine echte Frage ist. Und eben wenn man dann noch nicht so vertieft oder nicht sehr immer überall schon alle Antworten bereit hat, dann kann man wirklich fragen, hey, wie könnten wir jetzt hier einen Schritt weiterkommen? Und dann wird es sofort spannend für die Beteiligten und der Lernprozess kann in Gang kommen. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel unsere Studierenden, das macht man ja häufig, oder? Dann fragt man eine Frage, obwohl das, was man jetzt, die Frage, die man stellt, sollte man ja zuerst noch lernen oder entdecken. Und dann können es nur die beantworten, die es schon wissen. Für die anderen ist es nicht so motivierend. Und das sind so Phänomene, die da dann immer wieder eigentlich das Lernen nicht unterstützen.
Wenn man sich das auch so ein bisschen anguckt, systemisch, genau. Also was möchte eigentlich ein Schulsystem? Eigentlich sagt man ja, man möchte mündige Menschen daraus entlassen, die im Leben klarkommen oder wie auch immer, dann natürlich sehr stark in Richtung berufliche Kompetenz, Vorbereitung. Aber tatsächlich ist für mich dann oft die Frage, ist so wirklich auch schon das Ziel manifestiert oder hat man das schon mal wirklich so formuliert zu sagen, es geht darum, die bestmöglichen Lernerfahrungen auch zu ermöglichen. Ich glaube, das fehlt nämlich ein Stück weit, weil das System sich da auch ein Stück weit selber im Weg steht. Also alleine, dass du dieses Bewertende so im Vordergrund stellst, eben dieses zu sagen, es geht im Grunde nur darum, Antworten abzufragen und nicht, also stärkerer Fokus auf das Auswendiglernen als wirklich dieses Entdeckerische und dieses Zusammenhängende. Also im Grunde genommen kann man ja sagen, das Schulsystem, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist es schon sehr veraltet, 200 Jahre alt aus dem Taylorismus, aus der Industrialisierung, wo man auch versucht hat, fließbandmäßig im Grunde genommen zu lernen.
Genau, das ist ja auch das wollte ich auch noch nur noch einmal ganz kurz ansprechen, diese Schwierigkeiten oder diese Herausforderungen im System bezüglich Bewertung und dann auch Aussortierung oder oben-unten sortieren, das haben wir schon noch dem mechanistischen Menschenbild irgendwie zu verdanken, weil man eben gemeint hat, okay, einen Menschen kann man auch so formen wie, und das ist schon halt sehr verankert in unserer Kultur, auch in der Schweiz, aber es gibt zum Beispiel Licht am Horizont, vor allem auch in der Berufsbildung, weil dort sind ja vor allem auch die Bezüge aus der Praxis, die sind immer sehr nahe, weil die Lernenden ja eben nicht nur in der Schule sind, sondern auch noch in Betrieben arbeiten oder dort ihre Herausforderungen bearbeiten während der Woche. Und dort sind diese Ideen oder diesen Fokus, den man eben auch auf die überfachlichen Kompetenzen richten soll, der ist schon ziemlich lange verankert. Aber lustigerweise braucht es trotzdem wahrscheinlich eine Generation, oder bis wir dann wirklich auch zum Beispiel an den Berufsfachschulen die Lernumgebungen, das Design der Lernlandschaften tatsächlich weiterentwickelt haben. Das ist schon braucht halt einfach sehr viel Zeit.
Ja, in der Tat. Ich glaube, man könnte das theoretisch, wenn man wollen würde, ein Stück weit beschleunigen. Also wir haben ja im Vorgespräch schon so ein bisschen über so Themen wie interdisziplinäre Zusammenarbeit gesprochen. Ja. Ich glaube, das ist was auch ein Riesenproblem ist an unserem generellen Bildungssystem, dass wir sozusagen getrennte Schachteln haben. Wir haben die getrennte Schachtel Kindergarten, Kinderhort, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz
endlich, ja,
welche Begriff ist. Dann also Vorschule im Grunde genommen, Grundschule ist eine Schachtel für sich. Dann kommen die weiterführenden Schulen, die ja nochmal drei, zumindest bei uns drei verschiedene Schachteln. Genau. Dann kommt die Schachtel Hochschule oder Berufsausbildung. Und dann kommt nochmal die Schachtel Erwachsenenbildung. So. Und die Schachteln sprechen eigentlich so gut wie kaum miteinander. Also ich weiß, weil ich aus allen Schachteln Leute kenne, weiß ich, dass die immer über die anderen Schachteln jammern.
Ja, genau.
Die sprechen miteinander. Ja, also sie kommen ins Gespräch. Also wenn mir ein oft sagt, oh, die Studenten von heute, also das ist ja Floskel Nummer eins, die Studenten, die Jugend, die kann das und das nicht, das und das nicht, das und das. Wo ich mich dann frage, ja, sprecht ihr denn überhaupt miteinander? Und das Gleiche geht ja in der Weiterführenden, oh, die aus der Grundschule können das und das. Aber es findet dieser Dialog schachtelübergreifend nicht statt. Und
da gibt es natürlich wie zwei, also es gibt auch noch das Phänomen, dass eben immer es eigentlich an den Jugendlichen oder an den Studierenden oder an den Kindern liegt. Und das ist schon interessant. Zum Beispiel, meine Tochter arbeitet als Krankenschwester. Und wenn sie sagen würde, sie würde nur gerne mit Patienten arbeiten, die schon bereits ziemlich gesund sind oder die es bereits irgendwie wirklich schon wieder gut gehen können, dann wäre das ja eine Bankrotterklärung an ihr Beruf. Und das verstehe ich wirklich heute nicht mehr, dass Menschen, die sich mit Entwicklung von oder eben Professoren, Lehrpersonen und so weiter, mit der Entwicklung von Menschen auseinandersetzen, dass die solche Aussagen machen. Weil das ist natürlich eigentlich genau das, was ich auch immer wieder gehört habe, zum Beispiel auch in Lehrerzimmern. Und dann habe ich wirklich immer mich eingesetzt auch und gefragt, hey, was ist unser Beruf? Was ist unser Beruf? Das ist genau unsere Aufgabe, unsere Herausforderung, unsere Arbeit, dass wir eben professionell mit solchen Fragestellungen umgehen. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig und es braucht aber auch da wieder die Reflexion. Weil ich habe etwa nach 7 Jahren als Berufsfachschullehrer war ich plötzlich auch so weit. Dann habe ich bei mir selber gemerkt, oha, jetzt beginne ich auch zu denken, vielleicht werden die jungen Menschen trotzdem ein wenig immer dümmer. Und da hatte ich wenn ich jetzt darüber nachdenke, hatte ich einfach Glück. Weil ich hatte dann Menschen um mich herum, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich mich einmal um mich selber kümmern soll. Und am Anfang habe ich das natürlich nicht verstanden. Habe ich gedacht, um mich selber? Also ich meine, ich habe heute herausgefunden, dass eventuell die Jugendlichen schuld sind an dem, dass wir da nicht weiterkommen. Und das war so im Nachhinein, und deshalb habe ich mich auch in der Lehrerbildung dann so eingesetzt, dass eben die professionellen Lehrpersonen wirklich sich selber gut immer wieder beobachten und auch kontinuierlich eben reflektieren und dann sehen, wenn solche Phänomene auftreten bei sich selber. Verstehst du?
Verstehe ich absolut, weil Selbstreflexion ist ja das A und O.
Das ist wirklich.
Also, wie gesagt, wenn du alle Schachteln des Lebens mal durchgehst, irgendwie habe ich mich jetzt in die Schachtel-Metapher. aber wenn du jetzt in die Schachtel-Unternehmen gehst, ja, genau. Da heißt das auch immer, Weiterbildung wird oftmals nur als dieses rein fachliche ja begriffen. Du machst halt einen Kurs zum Thema,
Programmierung
oder Projektmanagement. Aber so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, was ja eigentlich das A und O im lebenslangen Lernen sich durchziehen sollte wie ein roter Faden, nämlich an mir selber zu arbeiten, damit ich überhaupt teamfähig sein kann, damit ich Konflikte, die tagtäglich auftreten, viel besser lösen kann, damit ich professioneller arbeiten kann, das fällt alles so ein bisschen runter. Und da ist auch meine Theorie, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder man könnte es auch einfach mit Erziehung oder Pädagogik in dem Sinne. Also für mich sind Lehrer nicht immer gleich Pädagogen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das Pädagogische ist für mich stark eher dieses an der Persönlichkeit arbeiten mit Menschen.
Genau.
Und da ist es so, meine Beobachtung, die ich auch immer rausposaune, ist, dass von Schachtel zu Schachtel der pädagogische Anteil abnimmt. Ja. Also im Kindergarten ist noch ganz klar der Fokus auf Pädagogik, auf Umgang miteinander, auf Erziehung. Grundschule ist es schon ein bisschen weniger, da ist aber immer noch ein starker pädagogischer. Und wenn du dann aber in die weiterführenden Schulen gehst, wird dieser Anteil immer weniger, bis hin ganz zum Schluss, wo du dann denkst, einen Erwachsenen kann ich ja auch nicht mehr erziehen, je nachdem, wie man Erziehung begreift. Ne? Also Erziehung ist ja nicht wieder, einer zieht an einem, sondern es geht ja darum, mit sich zu arbeiten, gemeinsam mit anderen. Und da beobachte ich schon allein, dass dieser Fokus verloren geht im Laufe des Lebens, im lebenslangen Lernen, der pädagogischen Arbeit. Und manifestieren tut sich das ja gerade im Klassenraum. Also wie sollst du dich denn als Lehrer reflektieren, wenn du keine zweite Person hast im Raum, mit der du das reflektieren kannst? Also das permanent mit dir selber ausmachen wird nicht funktionieren. Du brauchst immer einen Gegenüber, der dir spiegelt, der dir hilft, der dich coacht. Und deswegen wäre schon mal eine Maßnahme, die ich auch immer gerne fordere, tatsächlich Lehrer-Tandems zu haben.
Das kann ich nur unterstützen. Also das ist sehr zentral, dass wir ein Tandem haben, dass wir einen Ansprechpartner haben, eben um diese Reflexion auch zu unterstützen. Wenn wir jetzt im Moment, wenn ich jeweils auch mit den Studierenden gearbeitet habe, habe ich immer versucht, sie zu unterstützen, dass sie auch die Jugendlichen, dass das auch, wenn wir jetzt auch Augenhöhe arbeiten, können die ja Rückmeldung geben und sie können auch mit uns den Dialog führen, der unsere Reflexion unterstützt. Also für mich sind die Lernenden sind wertvolle Ressourcen, um Reflexion oder eben diesen kontinuierlichen meinen eigenen kontinuierlichen Lernprozess zu unterstützen. Und natürlich Kollegen. Und das ist, da möchte ich wirklich deinen Vorschlag unterstützen. Das wäre so wertvoll. Wir haben dann auch Versuche gemacht, wo wir ja kostenneutral einfach gesagt haben, okay, wir haben hier zwei Klassenzimmer, wir haben zwei Klassen, haben vielleicht nicht das gleiche Thema, aber wir arbeiten zusammen. Und dann haben wir einfach offene Türen und haben zum Beispiel manchmal gemeinsam begonnen oder gemeinsam dann auch reflektiert, wenn das Thema auch nicht das gleiche war. Und das war unglaublich hilfreich und bereichernd. Und da möchte ich wirklich alle Kolleginnen, Lehrpersonen, aber auch Führungspersonen unterstützen oder auch auffordern, dass sie sich so vermehrt organisieren. Oder manchmal hat man ja auch als Lehrperson eine Phase, wo man froh ist, wenn man alleine ist, weil man denkt, dann sieht nicht jeder, was ich mache. Aber ja. Es gibt viele Lehrpersonen, die tragen auch irgendwie so vielleicht eine Angst, eben Transparenz und so weiter, dass das irgendwie schwierig ist. Aber auch da sollten unbedingt Entwicklungsprozesse einsetzen können, um eben diese Angst zu verlieren, weil es hilft niemandem, oder? Wenn das so ist.
Absolut. Das ist eine Sache. Aber das zeigt mir ja auch, deswegen finde ich es ja immer schwierig, da einen schuldigen Akteur in dem System zu benennen. Genau. Weil natürlich der Lehrer geprägt wird, auch von Strukturen, nämlich von dieser sehr auf Bewertung fokussierten Struktur, wo alles benotet und bewertet wird. Und natürlich wird auch der Lehrer, auch wenn es jetzt in vielen Schulen keine klassische Evaluation gibt von Lehrern, werden die natürlich indirekt bewertet. Und dadurch, dass die Türen aber zu sind, noch schlechter. Also, weißt du, was ich meine? Also, die kriegen ja den Druck ab von den Eltern spätestens, wenn die Noten nicht stimmen. Dadurch, dass aber die Tür zu ist, können sie auch nicht sagen, was so wirklich bei ihnen stattfindet. Also sie schließen sich selber davor ab und profitieren noch nicht mal davon innerhalb dieser Struktur. Weil man könnte ja auch sagen, ja, hier sind schlechte Noten, aber guckt es euch doch mal selber an oder kommt doch mal rein oder habt ihr eine Idee? Und klar, da ist ganz groß diese Angst von Lehrerinnen und Lehrern, weil sie selber ja direkt aus diesem Bewertungssystem kommen. Genau. Sie haben ja selber diese Schulen durchlaufen. Genau. Kennen auch nichts anderes außer Schule und Uni. Und sind schon immer in diesem Ding drin. Und Schule an sich grundsätzlich Wissen teilen findet im Klassenraum nicht so oft statt, hat man zumindest das Gefühl.
Und genau, wenn wir jetzt zum Beispiel vielleicht verstanden haben, dass Lernen in höchstem Maße ein kollaborativer, sozialer und so weiter Prozess ist, dann wäre ja das dann so wichtig. Und ich habe zum Beispiel in der Berufsfachschule die Erfahrung gemacht, dass ich dort dann dieses Austauschen wirklich wieder fördern muss. Weil also da habe ich zum Beispiel vielleicht wirklich versucht, eine offene Umgebung zu schaffen. Und die Lernenden kollaborieren oder tauschen sich eigentlich nicht aus, so zuerst. Und dann muss man das wieder fördern, also indem man es zum Beispiel würdigt und es Freude entwickelt oder zum Beispiel auch sagt, ah, genau so könnte es gehen hier. Und dann plötzlich wird von dem wieder mehr, dass sie sich tatsächlich austauschen. Und das ist eben auch interessant. Dann haben zum Beispiel dann auf meiner Stufe Berufsfachschule, die Jugendlichen sind 15, haben die Lehrer gesagt, die bei mir studiert haben, die wollen gar nicht austauschen. Die wollen das gar nicht. Die machen das auch nicht. So dass da wird es offensichtlich, dass das eben auch wieder ein förderungswürdiger Prozess ist. Also wie tausche ich mich aus? Wie führe ich einen Dialog? Wie entwickle ich im Notfall einen Prototyp und so weiter? Und das habe ich schon leidenschaftlich gerne gemacht, dann mit den Studierenden immer wieder darauf geschaut. Ah, siehst du jetzt, nach 4-5 Wochen plötzlich entsteht in der Klasse auch eine andere Kultur. Aber es braucht jemand, der sich darum kümmert, der das im Fokus hat, der das als seinen Beruf anschaut und sich verantwortlich fühlt auch.
Wo denkst du, müsste man eigentlich ansetzen? Also du bist ja auch ein Fan des Konstruktivismus, des systemischen Arbeitens. Wenn man sich das so ein bisschen anguckt, will man sagen, naja, ein System kann man ja nie direkt verändern, sondern nur eigentlich durch einen selbst.
Genau.
Wäre das dann auch schon die Antwort, sagen würde, wie würde das System verändern?
Ja, ich versuche wirklich auf allen Ebenen immer wieder an mir selber zu arbeiten, aber auch irgendwie, manchmal gelingt es mir besser, manchmal schlechter, das dann wieder sichtbar zu machen und so irgendwie kleinere oder Impulse einfach oder eben zu teilen, vor allem auch. Also wirklich irgendwie zu teilen, andere einladen, auch zu teilen, ermutigen, andere einzuladen. Und was ich schon auch trainiere, überall auch mit Menschen sich über den kleinsten Fortschritt zu freuen. Weil manchmal sind Lehrpersonen sehr motiviert, sie möchten wirklich, keine Ahnung, aber sie, das habe ich übrigens von Rolf Arnold gelernt, der hat mir das einmal gesagt, das ist mir auch häufig passiert in meinem Leben, ich war irgendwie enthusiastisch, habe dann eigentlich wie, das ist in unserem Beruf immer ein wenig das Problem, die Wirkung nicht beobachten können. Also ich habe nicht gesehen, dass sich jetzt in diesem großen System tatsächlich etwas verändert, weil es war für mich schwierig, die mittlere Flughöhe einzunehmen und so weiter. Aber dann habe ich trainiert oder versucht, für mich selber die kleinsten Fortschritte zu sehen, so dass eben meine Motivation immer wieder ein wenig Nahrung bekommt auch. Und das ist etwas, was ich auch, auf allen Ebenen spannend finde, weil solches hilft auch, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, dass man eben eigentlich sich den kleinen Fortschritt des Gegenübers, also des Jugendlichen, im Notfall konstruieren kann, um es zum Beispiel wertzuschätzen. Also so, ich denke, es kann fast nur so gehen, dass die einzelnen Teile des Systems immer besser verstehen, dass sie selber lernend sind.
Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Momo. Kennst du die?
Ja, klar.
Mit Beppo.
Ja, genau. Immer mit dem ersten, wenn er, mit der, wie er die, seine Sprache lernt, oder? Oder die Momo eigentlich lesen lernen möchte. Und er fragt dann Beppo, oder sie fragt Beppo, wie kann das gehen? Weil das ist so schwierig. Und dann sagt er eben Strich für Strich, wie er seine Straße kehrt. Ja, das ist auch eine Geschichte, die ich sehr gerne mag. Und ich habe diese Geschichte auch immer mal wieder gebraucht, wenn es um die Kunst des Beginnens ging. Weil es ist ja manchmal so schwierig, eben diesen ersten Besenstrich überhaupt zu machen. Das ist wirklich eine schöne Geschichte.
Das führt mich wiederum an eine Lernerfahrung, die ich erst gestern wieder hatte. Ich bin ja leidenschaftlicher Computerspieler. Und ganz abseits, aber tatsächlich sind da ja ganz viele Lernerfahrungen, die stattfinden. Und zwar, was ich bei mir immer beobachte, wenn ich ein neues Spiel anfange, ist der Anfang für mich immer extrem frustrierend.
Ja, genau.
Die grundsätzlichen Skills nicht habe.
Ja, genau.
Wenn das aber einmal drin ist, das dauert einfach eine Zeit und es ist einfach nervig und ich bin dann immer kurz davor zu sagen, oh, ich mach das Ding jetzt scheiße, ich mach's jetzt aus.
Genau.
Aber dann ist dieser Punkt überschritten und dann wird's immersiv. Dann tauche ich wirklich in die Tiefe des Spiels ein und kann das Spiel auch wirklich als Spiel als solches erstmal wirklich genießen. Und ich glaube, ähnlich ist es wie beim Lernen. Du musst diese Grunddinger musst du einmal mal so drauf haben. Und dann flutscht es aber auch. Und das ist halt ja in ganz vielen Bereichen von Lernerfahrung so, gerade wenn du was ganz Neues anfängst.
Das ist genial, was du erzählst, weil ich habe dann manchmal, die Lernenden haben geflucht und ich war dort und habe geklatscht. Dann haben sie mich angeschaut, dann habe ich gesagt, Weltklasse, Weltklasse. Das ist ein sensationeller, ein genialer Indikator, dass du dich wirklich in einem, in jetzt deine Entwicklung ansteht und auch stattfindet. Und dann, und verstehst du, das können Menschen verstehen oder lernen, dass das zum Lernen gehört. Und jetzt ist es, und für mich wäre es jetzt eine der wichtigsten Aufgaben der Schule, dass eben genau solche Lernerfahrungen reflektierte Lernerfahrungen möglich werden. Dass jemand da ist und sagt, hey, das ist jetzt so gut, dass es bei dir noch nicht geht. Weil das ist genau der Hinweis. Und dann war er ja lustig, dann habe ich mit meiner Tochter Ping-Pong gespielt und dann habe ich irgendwie eine neue Technik ausprobiert und das hat überhaupt nicht geklappt. Und dann hat sie geklatscht und dann, hey Papi, du bist am Lernen. Und ich so, ja, okay, danke. Ja, das ist wirklich das ist jetzt schön, dass du das auch so diese Erfahrungen machst.
Genau, also das wäre dann ja auch wirklich die hauptsächliche pädagogische Aufgabe, nämlich in der Anstrengung zu unterstützen.
Genau.
Ja, und auch klar zu machen, dass diese Anstrengung dazugehört.
Genau.
Was auch da nämlich ein wichtiger Punkt ist, wenn wir beiden dann auch immer über spielerisches Lernen reden, denken, dann bei Spiel denkt nämlich jeder, hat nichts mit Anstrengung zu tun. Das ist irgendwie so Freizeitgeplänkel, da schaltet man ab. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Deswegen finde ich gerade diese Analogie zum Computerspiel so genial, weil da es sich auch manifestiert, das Computerspiel Anstrengung bedeutet.
Ja, genau.
Und dass das mit dazugehört, also das spielerisch wird dann so oft abgetan mit, naja, Lernen ist doch eher Leistung und es muss anstrengend sein und man muss fleißig sein und man muss schwitzen. Ja, das tut man auch, aber es ist halt nicht alles. Und das ist in dem Zusammenhang auch nochmal ganz wichtig.
Ja, und auch sehr interessant ist, dass zum Beispiel, ich habe einen Gitarrenlehrer, der konnte zum Beispiel ein ganzes Jahr nicht mehr üben, weil er hatte eine Sehnenscheidenentzündung. Oder ein halbes Jahr, sorry. Und dann hat er wieder begonnen zu spielen und dann war sein Spiel auf einem neuen Level, sagt er. Sein Gitarrenspiel hätte sich währenddem, dass er nicht üben konnte, weiterentwickelt. Das heißt, es gibt auch Phasen, beim Lernen, bei der Entwicklung von Kompetenzen, wo es eben sehr wichtig wäre, einmal nicht zu üben, damit eben neue Muster sich bilden können. Und, Und auch da, denke ich, braucht es Impulse für die Lernenden, dass sie eben darauf aufmerksam gemacht werden, dass es Phasen gibt, in denen, und das muss dann wieder jeder für sich ein wenig herausfinden. Und das hat mich fasziniert, und dazu haben wir jeweils versucht, eben diese Prozesse ressourcenschonend, sage ich immer, also zu dokumentieren. Und da spielen die digitalen Medien für mich eine sehr wertvolle Rolle, weil sie eben ressourcenschonend erlauben, diese Entwicklungsprozesse zu dokumentieren, also multimedial, mit Modellen, die analog sind, die man aber digitalisieren kann, wo man dann wieder sichtbar machen kann für sich. Eben, wie ist mein eigenes Lernen? Weil es eben sehr individuell ist auch. Aber das ist schon sehr interessant, dass eben nicht nur das Üben, nicht nur das Schwitzen, sondern eben auch das Nicht-Üben, das Ausruhen zum Lernprozess gehört.
Das ist ja nicht nur sozusagen beim Lernprozess der Fall, wobei man könnte jetzt die Frage stellen, weil ich will auf den Kreativitätsprozess hinaus.
Genau.
Das ist ja auch im Grunde genommen nichts anderes wie eine Lernerfahrung, wenn man so sehen will, idealerweise. Und da ist es ja auch ganz klar in der Ideenentwicklung, du brauchst so eine Art Inkubationszeit. Genau. Also klassischer Kreativitätsprozess ist, du lädst dich auf mit vielen Fakten und Zeug, und dann musst du es aber ruhen lassen, weil dann tatsächlich, wie du sagst, dein Gehirn im Hintergrund Muster knüpft, die du erst dann später, das ist dann bei vielen so der klassische, ich bin unter der Dusche Moment, dann plötzlich kommt die Idee raus. Und das ist ganz elementar wichtig, und auch viele Unternehmen scheitern halt einfach daran, dass sie halt sagen, du musst halt permanent nur Ideen raushauen und du musst kontinuierlich an einem Projekt arbeiten. Das ist aber gar nicht so gut. Du brauchst diese Zwischenphasen. Also deswegen arbeite ich auch lieber parallel an verschiedenen Projekten, weil dann automatisch schon diese Zwischenphase mit eingebaut. Und so kann man das wirklich auch eins zu eins aufs Lernen übertragen. Und tatsächlich, wo du es erzählt hast, habe ich auch mal so nachgedacht, dieses Phänomen kenne ich auch oder kannte ich mal bei so Sachen, wo ich viel geübt habe und wo ich es dann mal eine Zeit lang nicht und dann wieder eingestiegen bin. Das kann ich tatsächlich auch persönlich bestätigen. Ja,
das ist, es gibt eine meiner Lieblingsgeschichten ist noch die von, in diesem Zusammenhang, weil das ist für mich eben auch Kompetenzentwicklung. Also das heißt, da wird Wissen, Fertigkeit und Haltung verknüpft, damit man dann tatsächlich eine Situation lösungsorientiert bearbeiten kann. Und eine schöne Geschichte dazu ist die vom Medikus. Der wurde als Kind ist seine Mutter gestorben und dann musste er bei einem Bader quasi sein Geld verdienen und musste unbedingt jonglieren lernen. Und dann hat er das versucht, und im Buch ist das schön beschrieben, hat immer geübt und er konnte seinen Lernprozess nicht beschleunigen. Der war extrem motiviert, es ging eigentlich um Leben und also ums Überleben. Und trotzdem hat es ihm nicht geholfen, irgendwie täglich das zu versuchen. Und plötzlich konnte er es. Plötzlich konnte er, hat sich diese Kompetenz herausgebildet und er konnte jonglieren. Und das gefällt mir auch deshalb so gut, weil ich unterdessen ziemlich sicher bin, dass sich eben die Lernerfolge und vor allem wann sie sich einstellen, nicht prognostizieren lassen. Also dass man die nicht voraussehen kann. Und da haben wir natürlich auch eine Schwierigkeit, wenn wir zum Beispiel nicht individualisieren, oder weil die Lernprozesse ja tatsächlich unterschiedlich sind und dann eigentlich sich gar nicht die Lernerfolge einstellen können bei allen nach einer gewissen Zeit, weil eben Faktor 9 beschreiben sie, ist normal, also jemand lernt es in einer Woche und der andere braucht 9 Wochen dazu, und das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern eben wie sich diese neuronalen Netze entwickeln, und das ist einfach ein Phänomen für mich, dass wir unbedingt in unseren Schulräumen, in unseren Lernlandschaften und in unseren Überlegungen, wie wir das anstellen könnten, berücksichtigen sollten. Und auch da freue ich mich über die Möglichkeiten der digitalen Medien, weil da kann zum Beispiel dann, wenn jemand jetzt plötzlich das kann und er ist gar nicht in der Schule, kann er trotzdem zeigen, dass er es jetzt kann. Und der Lehrer kann, wenn es ihn interessiert, das wertschätzen, sich mitfreuen und so weiter.
Das ist halt auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch oft im Soziopod wirklich thematisiert haben, nämlich dann geht es auch ganz schnell in dieses Thema soziale Ungleichheit. Und welche Rolle spielen eigentlich Schulen in diesem Kontext? Und meine Hypothese wäre, dass unser derzeitiges Schulsystem soziale Ungleichheit eigentlich noch verstärkt. Also da ein kurzer Diskurs, einfach zu sagen, es gibt ja so gewisse Kapitalsorten, mit der der Mensch auf die Welt kommt.
Mhm. Ja, also das Elternhaus. Ich habe diesen Soziopod auch gehört.
Dann der Hinweis auch an alle anderen,
ja, die sich klar. Mit
dem Modell haben, gerne mal die Bourdieu-Folge oder wir haben, glaube ich, diverse soziale Ungleichheit-Episoden gemacht. Aber jeder kommt ja mit unterschiedlichen Voraussetzungen auf die Welt. Also es gibt ja keine Chancengleichheit in dem Sinne. Es macht schon einen Unterschied, ob ich aus einem Bildungshaus schon komme, wo schon eine ganz andere Einstellung zum Thema Lernen bin, oder aus einem sogenannten bildungsfernen Haus. Und je nachdem, wie ich sozusagen ausgestattet bin, werde ich in das Schulsystem geworfen. Und das Schulsystem ist da sehr radikal und selektiert einfach nur. Also da geht es weniger darum, alle auf unterschiedliche Art und Weise und in unterschiedlicher Zeit auf ein Niveau zu bringen, sondern man guckt, wer schafft eigentlich in welcher Zeit welches Niveau und alle anderen werden zurückgelassen, sage ich jetzt mal überspitzt.
Ich möchte einfach auf keinen Fall die Hoffnung aufgeben im Sinn von, ich habe einige oder auch viele Erfahrungen machen dürfen, dass Menschen zum Beispiel, die sich selber auch im, vielleicht sogar als Erwachsene, sich selber das Lernen nicht zutrauen oder auch eigentlich vielleicht auch schlechte oder nicht förderliche Lernerfahrungen gemacht haben, dass sie die Lernfreude wieder entdecken können. Also ich bin zuversichtlich, dass eigentlich diese natürliche Neugierde in jeder Lebensphase auch wieder entstehen oder sich herausbilden kann. Es braucht immer mehr Menschen, die vielleicht andere eben auch darin unterstützen. Also dass wir, wenn wir jetzt sehen, da hat jemand wenig Freude am Lernen oder auch sagt ja, oder manchmal merkt man ja im Gespräch sehr schnell, Lernen ist extrem negativ behaftet. Da versuche ich mich immer einzusetzen und versuche vielleicht in einem kleinen gemeinsamen Prozess wirklich eine andere Lernerfahrung zu ermöglichen. Und ich denke, dass ich bin zuversichtlich, dass Menschen ihr ganzes Leben lang auch wieder die Chance bekommen können, ihre Lernfreude zu entdecken. Und so wäre so meine Perspektive jetzt auf diese wirklich Herausforderung. Und ich denke, wenn wir jetzt, je mehr Menschen in der Gesellschaft so eigentlich, ich meine, wenn ich jetzt Freude habe am Lernen, dann möchte ich unbedingt, dass meine Familie, meine Kollegen, diese auch wieder entdecken können. Das ist ja jetzt wirklich etwas, was man gerne teilt. Und auf diesen Effekt hoffe ich irgendwie.
Es ist ja ganz klar, im Schulsystem, du wirst sozusagen ja nicht für die Lernerfahrung an sich positiv bestärkt, sondern immer nur, wenn du es schon weißt. Also schon indirekt schon. Aber ich sag mal, die Belohnung der sowieso schon Guten ist wesentlich stärker und geht auf Kosten derjenigen, die noch nicht so weit sind, einfach.
Genau.
Und das verstärkt sozusagen den Frust und damit auch die Schere zwischen den beiden.
Genau. Und deshalb bin ich nach wie vor überzeugt, dass wir Wege wirklich suchen und auch beschreiten sollten, wo eben der Prozess in Anführungszeichen seinen Wert bekommt oder eingeschätzt wird oder eben im Dialog geklärt wird, der Entwicklungsprozess und nicht da das aktuelle Kompetenzprofil. Also meine Frau war Schwimmlehrerin und da hat es zwei Kinder und das eine Kind kann schon kraulen und das andere hat Angst vor dem Wasser. Und nach zwei Wochen kann das eine ins Wasser steigen, hat keine Angst mehr vor dem Wasser und der andere kann noch ein wenig besser kraulen. Aber wenn man jetzt die Kraulkompetenz benoten müsste, dann würde eben der Prozess genau nicht gewürdigt. Und da habe ich vor allem auch in den letzten Jahren sehr viel experimentiert, wie eben, wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie können wir eben die Entwicklung, wie können wir der einen Wert geben und wie kann die Entwicklung im Notfall auch sogar noch zu einer Bewertung mit einer Note führen, weil es eben das System noch vorgibt. Ich bin auch in einem solchen System immer noch drin gewesen. Und so haben wir dann Wege gesucht, wie kann das gehen, oder dass wir da trotzdem dieses Prozess gestalten, auch würdigen können. Und das gibt Möglichkeiten, zum Beispiel mit einem hohen Maß an Selbsteinschätzung.
Und ganz pragmatisch in ein Tool gegossen ist es eigentlich das klassische Tagebuch.
Genau, genau. Dem haben wir dann gerne heute E-Portfolio oder einfach wirklich das Tagebuch mit den digitalen Medien geführt, damit es eben auch geteilt werden kann mit Peers, aber auch mit dem Lernbegleiter, damit eben diese Würdigung und auch die Förderung kontinuierlich im Prozess geschehen kann. Und da bin ich sehr dankbar, einmal mehr, über die digitalen Medien, weil seit es diese niederschwellig gibt, auch mobil, geht das viel besser. Da haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht und es geht viel besser, weil eben das Tagebuch immer beim Jugendlichen ist und diejenigen, die unterstützen, können aber eigentlich dabei sein, beobachten, Feedback geben und das ist ein sehr großer Vorteil der digitalen Medien.
Das bietet sich ja jetzt an, so ein bisschen generell mal über digitalen Wandel, Digitalisierung vielleicht zu sprechen, auch bei Lernerfahrung in der Bildung. Da hat ja jeder so seine eigene, zum einen Definition, Haltung. Wie siehst du denn so die sehr komplexe Thematik in dem Bereich?
Ja, also ich habe extrem Freude an den Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bieten im Zusammenhang mit der Ermöglichung von Lernprozessen und zwar auf verschiedenen Ebenen. Wir sprechen ja von sogenannten handlungsorientierten Lernprozessen und handlungsorientierte Lernprozesse, die führen zu Lernprodukten. Oder wir würden vielleicht auch von Prototypen reden oder eben Lernprodukten, kreativen Lernprodukten. Und diese können wir dank den digitalen Medien, können wir die sichern oder eben digitalisieren und so eigentlich wie für die Lernenden im Prozess immer wieder zeigen. Und eben auch sammeln oder verknüpfen. Und das erachte ich als sehr wertvoll. Also diese Möglichkeit von kreativen Lernprodukten. Und die sind eben nicht unbedingt mit dem digitalen Medium erstellt, sondern das können Modelle, Visualisierungen sein, die überhaupt nichts mit einem digitalen Medium zu tun haben. Aber die Möglichkeit dann, das, was entsteht, im Prozess ressourcenschonend, sage ich immer, zu sichern oder eben zu digitalisieren, das finde ich äußerst wertvoll, weil das macht eben den eigenen Fortschritt erkennbar. Und das wirkt direkt auf die Motivation. Also diese sogenannten Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und dank dem, dass das jetzt so gut geht im Prozess, kann das viel besser sichtbar gemacht werden für den Lernenden. Das wäre so die eine Ebene, und die ist vielleicht für mich im Moment fast die wichtigste. Und die andere Ebene ist dann eben, wenn jetzt diese kreativen Lernprodukte und vielleicht auch noch das Tagebuch, das kann ja auch ein kreatives Lernprodukt sein, wenn das dann digitalisiert ist, dann kann es geteilt werden. Und das hat natürlich riesige Vorteile, weil dann können zum Beispiel andere von diesen Lernerfahrungen profitieren oder wir können uns gegenseitig fördern. Und das finde ich sehr interessant, dass wir Möglichkeit haben, auf Erfolge hinzuweisen, dass wir Möglichkeiten haben, nachzufragen, was hat dann geholfen, so dass eben das Bewusstsein steigt über die Lernstrategie. So diese Möglichkeit, zu niederschwellig zu kommunizieren, um eben sich gegenseitig zu unterstützen, das liebe ich auch an den digitalen Medien.
So. Kann ich zu 100% so unterschreiben. Ich habe aber oft das Gefühl, dass wenn man, also jetzt nicht wir, aber viele andere, sei es jetzt in der Politik oder wo auch immer, über Digitalisierung und Bildung sprechen. Ich kenne Digitalisierung, die Diskussion in der Kommunikationsbranche damals oder auch in der Werbebranche, wo man gesagt hat, Digitalisierung ist ja super, da können wir quasi unsere Werbung, Plakatwerbung 1:1 einfach in die sozialen Netzwerke stellen. Mhm. Also quasi unser altes Prinzip auf die neue Medien anwenden. Mhm. Das ist natürlich völliger Unsinn ist, weil das neue Medium eben kein Broadcast-Medium ist, wo man das 1:1 übernehmen kann, sondern in erster Linie ja ein Dialogmedium ist, was komplett umwälzend in der Hinsicht ist, dass es in diesem Zeitalter der Produktbewertung und so weiter, gut, da kann man sich jetzt überschreiten, was da auch für Schmu getrieben wird, aber eigentlich ein ganz anderer Fokus ins Zentrum der Kommunikation rückt, nämlich die Qualität meines Produktes, die Qualität meines Services und weniger die Qualität der Werbung und des Werbeversprechens. Oder andersrum formuliert, wenn ich das verspreche, muss ich es noch stärker halten als früher. Mhm. So. Also das habe ich schon in dieser Branche beobachtet. Jetzt in der Bildung beobachte ich ein ähnliches Muster, nämlich, dass man sagt, wir machen einfach Schule weiterhin so wie bisher auch. Mhm. Wir digitalisieren einfach nur die Bücher, haben aber eigentlich das gleiche Trichtersystem wie vorher. Mhm. Wir bauen uns ein paar Smartboards in die Klassenzimmer und machen damit sozusagen den Overhead-Projektor-Vortrag 2.0. Mhm. Nur ein bisschen schöner. Also das heißt, das, was du ja sagst, was ja hundertprozentig, was ich unterschreiben würde, setzt aber doch voraus, dass Bildung auch ganz anders gedacht werden muss letztendlich, auch in der didaktischen Vermittlung. Also das eine ist von dem anderen doch gar nicht zu trennen, oder?
Da bin ich auch hundertprozentig mit dir einverstanden, und ich denke, alles das, was wir bis jetzt schon besprochen haben, eben, was habe ich für ein Menschenbild, aha, Individualisierung, Eigenverantwortung, gegenseitige Unterstützung, Möglichkeit von Kreativität und so weiter, das bedingt einander. Also da bin ich auch überzeugt, und was mich immer wieder freut eigentlich ist, dass man kann schon sagen, ja, man macht jetzt halt einfach, man digitalisiert die Bücher oder macht PDFs, verteilt die auf den Geräten, oder man arbeitet mit interaktiven Whiteboards. Das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Das Schöne ist, dass wir jetzt die Chance haben, es eben diese Medien so zu nutzen, dass wir der Individualisierung, den heterogenen Voraussetzungen und so weiter, dass wir da Lösungen entwickeln können. Und und das ist für mich auch wieder ein Prozess, der wahrscheinlich mit eben dem Menschenbild einhergeht. Und deshalb fokussiere ich gerne da auf die Möglichkeiten, auf das, was möglich wird, und versuche das auch wieder zu teilen. Und so erhoffe ich mir diese Entwicklung. Aber das, was du sagst, ist genau, das braucht eine andere Vorstellung, wie Lernen funktioniert.
Ja, wobei, ich will ja auch nicht sagen, dass sozusagen der reine Digitalisierungsakt von Schulbüchern in E-Books, in PDFs jetzt per se auch was Schlechtes wäre. Ganz genau. Im Gegenteil. Also wenn ich sehe, was meine Söhne jeden Tag auf ihrem Rücken Papiertag, also wo ich auch sage, die müssen ja fast schon ihr Eigengewicht tragen, ja. Und kein Wunder, dass alle Deutschen unter Rückenproblemen leiden und schon im frühesten Alter. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Also das wäre ja schon mal ein Fortschritt zu sagen, elektronischer Zugriff auf die Lernmaterialien und die Cloud, das ist alles gut und richtig. Aber man darf sozusagen parallel, wenn man es wirklich ernst meint, mit digitalem Wandel, weil natürlich das spätere Leben erfordert, hat ganz andere Anforderungen mittlerweile als das, was, also das didaktische Prinzip passt nicht mehr zu dem, was in der Welt stattfindet. Also eine globalisierte Welt, ein hoher Innovationsdruck da draußen, ein Zurechtkommen mit vielen Unsicherheiten, die Herausforderung, dass man schnell Dinge neu erfassen muss, lernen muss, dazulernen muss. Das sind ganz andere Kompetenzen, wie es eben noch vor 200 Jahren, 100 Jahren, 50 Jahren, 30 Jahren der Fall war. Und da darf es halt einfach nicht stehen bleiben, wenn man sagt, jo, wir machen jetzt überall E-Books und Dinge und dann war's das. Das ist es, damit ist es eben nicht getan. Und ich fürchte, auf den Trichter wird die Politik auch erst wieder in 2-3 Jahren kommen, nachdem sie feststellen, okay, wir haben jetzt überall Smartboards, aber keiner weiß, sie zu warten und keiner weiß so richtig, wie man sie didaktisch einsetzt.
Es braucht weiter Engagement auf allen Ebenen. Das ist so. Und halt auch Modelle, oder dass man es zeigen kann, dass man es eben vielleicht auch wieder erfahren kann. Ich habe ganz stark versucht, mit den Studierenden an der Pädagogischen Hochschule so zu arbeiten, dass sie wirklich selber erfahren, reflektierte Erfahrungen gemacht haben mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Und diese dann natürlich, wenn sie gemerkt haben, das ist für mich hilfreich, dann haben sie auch versucht, den Jugendlichen das dann zu ermöglichen.
Ist das für dich auch eigentlich schon der, also aus dem Bauchgefühl heraus würde ich auch sagen, die pädagogischen Hochschulen sind ja eigentlich der beste Ansatz, um anzufangen. Also um zumindest mal zu gucken, dass die nächste Lehrergeneration oder Pädagogengeneration einen Schritt weiterkommt. Mhm. Aber wie ist so deine Erfahrung an den pädagogischen Hochschulen? Warst du da auch eher so ein Einzelfall oder war das schon und musstest du da so ein bisschen auch kämpfen, weil immer noch auch da ein altes Bild vorherrscht?
Das ist eine gute Frage. Ich habe 10 Jahre an der pädagogischen Hochschule arbeiten dürfen, können, müssen, sollen. Und es war für mich Zeit, also manchmal auch sehr anstrengend. Und ich habe schon häufig auch meine Freiräume, vor allem auch Entwicklungsfreiräume, habe ich mir irgendwie erkämpfen ist vielleicht, aber ich musste wirklich hart arbeiten, um diese Entwicklungen auch umsetzen zu können. Und das habe ich dann manchmal auch ein wenig, war manchmal wirklich auch ein wenig mühsam. Und es ist jetzt vielleicht zu guter Letzt auch der Grund, warum ich die PH oder die Pädagogische Hochschule noch einmal verlassen habe, weil ich wollte noch einmal in einem freieren Raum Ideen entwickeln und auch umsetzen können. Ich habe wie gemerkt, es wird für mich schwierig, eben zum Beispiel meinen persönlichen Entwicklungsprozess gestalten zu können. Verstehst du, was ich meine? Und nichtsdestotrotz haben wir über viele Jahre wirklich auch Experimente machen können und die dann eben reflektiert und evaluiert. Es wurden auch viele Entwicklungen möglich, die jetzt auch nachhaltig sind. Ich bin natürlich eben zum Beispiel kein Professor, ich habe auch keinen, habe auch irgendwie keinen Doktortitel. Und das habe ich dann damals auch viel besser verstanden, nachdem ich deinen Soziopod gehört, euren Soziopod gehört habe, dass es da eben noch scheinbar Phänomene gibt, die ich manchmal fast nicht verstehen konnte. Also weil eben diesen Habitus und so weiter, den habe ich halt irgendwie, habe ich einen anderen. Und dann habe ich zum Teil auch nicht verstanden, was das Problem war, verstehst du? Weil eben das war wie nicht in meinem sichtbaren Bereich.
Also das berühmte symbolische Kapital.
Genau.
Ja, ich glaube, es hilft tatsächlich, wenn man dass allein schon sich zu bewusst zu werden, dass es sowas gibt wie ein Habitus und dass das auch gar nicht so einfach ist, da rauszukommen. Aber es hilft dann natürlich einem damit, mit anderen umzugehen besser und auf den eigenen auch ein Stück weit zu achten und den vielleicht auch ein Stück weit den Gegebenheiten anzupassen. Und da stehen manchmal auch so die Titel im Weg, weil sie natürlich, Titel sind ja auch nichts anderes wie ein Signet der Macht und auch ein Stück weit ein Signet des Allwissenden. Zumindest im, ich sag mal, auch im sehr stark im deutschsprachigen Raum. Gut. Ja, Digitalisierung, ich glaube, da sind wir auf einem Nenner gewesen. Ich glaube, das ist auch relativ klar. Magst du noch irgendwas ergänzen oder ist das für dich jetzt eigentlich auch so ein Stück
weit? Ja, genau. Also es ist für mich gut so. Also ich kann mich sehr gut orientieren an diesen 4K oder also die Kommunikation wird unterstützt, das Kollaborative. Das kritische Denken und die Kreativität, also diese 4K, die helfen mir auch immer mal wieder, das ein wenig einzuordnen. Und ja, und was ich auch jetzt immer mehr die Erfahrung mache, weil die Werkzeuge immer niederschwelliger und einfacher bedienbar werden, dass einfach diese zum Beispiel bei einem Tag, wir haben schon darüber gesprochen, auch im Vorgespräch, können wir mit Unterstützung der digitalen Medien die Prozesse auch von Lerngruppen einfach sichtbar machen. Und das ist ein riesiger Vorteil fürs Lernen und um zu verstehen, um zu reflektieren, um zu verstehen, was war hilfreich und so weiter. Das ist faszinierend. Und da merke ich auch, dass es fast jährlich oder mit jedem Jahr besser und einfacher möglich ist. Oder und das ist faszinierend auch, wie diese Werkzeuge scheinbar diese Möglichkeiten oder diese das Hilfreiche fürs Lernen in diesem Zusammenhang immer besser unterstützen. Das ist
ja. Ich habe vor kurzem auch schon eine Podcast-Episode gemacht mit dem Dejan Mikhailovic. Ja. Er ist real, wirst du wahrscheinlich auch kennen.
Ja, so. Also kennen. Ich habe ihn auch noch nie gesehen.
Ja, also virtuell. Und der hat tatsächlich ja auch, also der ist ja Realschullehrer und was er halt tatsächlich auch einsetzt, sind eben die Tools, die im Grunde genommen Jugendliche eigentlich schon so für ihr Privatleben halt nutzen. Also Instagram, also Lehrinhalte die sollen dann sozusagen Lerninhalte mit Instagram erzählen. Also das Erlernte nochmal in Instagram packen, was ja genau das ist, was du sagst. Also einerseits dokumentiere ich damit einen Lernprozess, aber auf der anderen Seite wende ich ja auch Erlerntes wiederum anders an.
Genau.
Und auf jeden Fall da Richtung Tool-Einsatz eben zu sagen, ja, das sind ja sowieso schon Tools, die die Jugendlichen oder die Leute oder generell Menschen ja schon benutzen. Also warum das nicht mitverwenden?
Auf jeden Fall.
In diesem Kontext.
Ich im Moment ist ja eine große Diskussion, mindestens in der Umgebung von Schulen. Da unterscheidet man oder hat man Learning Management Systeme, oder? Die sind eigentlich an die Institutionen gebunden und das sind so Elefanten, die extrem aufwendig sind zu bedienen, aber immerhin ist die Datensouveränität bei den Institutionen und das ist ihnen sehr wichtig. Und das, was wir brauchen als in unserer Lernumgebung, das ist eher Personal Learning Environment und eben diese Werkzeuge. Und mir wäre es immer ein Anliegen, dass das gekoppelt werden kann, aber dass eben vor allem die Menschen dann das, was sie entwickelt haben, wirklich bei sich haben und eben auch die Datensouveränität besitzen. Und da sind wir auch immer wieder herausgefordert, Lösungen zu entwickeln, weil auch da natürlich ein Machtverlust einhergeht, oder? Weil die Institutionen eigentlich eben nicht mehr die Daten kontrollieren können und so weiter. Und das ist auch lustig, das ist auch immer wieder, manchmal geht es besser und dann gibt es wieder Rückschläge, darüber haben wir auch schon gesprochen. Plötzlich heißt es wieder, jetzt dürfen wir die privaten Geräte gar nicht mehr brauchen oder und so weiter. Es geht so.
Das ist in der Tat, wie du sagst, eine riesen Herausforderung, die ja grundsätzlich im Raum steht. Ja? Also wir merken ja alle, dass dieses Datenmonopol ja niemandem gut tut. Also weder in der Bildung noch in der Politik, sonst wo. Also es müsste ja grundsätzlich, also es gibt ja für mich zwei Gangarten, um das theoretisch zu lösen. Nummer eins wäre zu sagen, man muss dieses Prinzip umkehren. Alles, was ich im Netz mache, da gibt's auch schon Konzepte und so weiter und ich glaube auch Prototypen dazu, das liegt lokal bei mir. Meine Daten liegen lokal bei mir und ich gebe Diensten wie Facebook Access zu meinem Datenpool. Und nicht, ich schütte meine kompletten Daten in den Pool von Facebook und dann gehören die Daten Facebook. Also das müsste man umkehren, dass sozusagen jeder eine individuelle Datenhoheit hat. Dann kann man das zumindest schon mal besser regulieren und auch wieder quasi Access entziehen. Ja, also das ist ja im Moment das Problem. So, und die andere Möglichkeit, die aber völlig absurd mittlerweile wäre, ist ein zweites Facebook, ein zweites WhatsApp zu bauen, wo dann die Datenhoheit in öffentlich-rechtlicher Hand, in staatlicher Hand, in was weiß ich für welcher Hand ist, was aber auch eigentlich keine richtige Lösung sein kann, sondern eigentlich müsste es die erste Lösung sein, aber beides im Moment sehr schwer vorstellbar in der Umsetzung. Deswegen müssen wir, glaube ich, alle noch in dieser Brückentechnologie uns leider bewegen. Also das ist ja die große Krux. Sind super Tools, haben aber halt ihren absoluten Preis.
Genau.
Wir können nicht ohne sie, wir können nicht so richtig mit ihnen. Aber umso mehr ist da wirklich die politische Aufgabe auch der Regulierung, aber nicht wiederum der Überregulierung. Sowas wie so ein Quatsch wie Upload-Filter und so weiter. Sondern zu gucken, wie lösen wir dieses Datending. Und ich glaube, das kann nur ähnlich sein, wie wenn man ein Bankkonto hat.
Genau.
Dein Geld drauf und ich habe ein Datenkonto, da ist meine Daten drauf. Und wer die haben will, der fordert das an.
Genau. Und aber bei der Bank ist ja auch spannend, oder? Wir vertrauen dann trotzdem dieser Bank. Ja, oder dass sie da mit unserem Geld irgendwie was sie damit machen und so weiter. Das ist für mich auch, auch eine interessante Geschichte, oder? Es gibt so Dienste, zu denen habe ich halt über die Jahre irgendwie wie Vertrauen aufgebaut, im Sinne, sie haben zum Beispiel mich unterstützt bei Schwierigkeiten, oder sie haben auch mir immer wieder gezeigt, dass sie sich an ihre Abmachungen halten. Und genau so ist es eigentlich bei der Bank auch, oder?
Und wenn du bei dieser Metapher der Banken bleibst, wäre ja so, dass eigentlich gibt's nur auf dem Markt, im Digitalen, ein paar große Zentralbanken im Datenbereich, Facebook, und du hast gar keine andere Wahl, sozusagen auf andere Banken umzusteigen, weil die dein Geld festhalten. Genau. Und damit auch eine natürlich viel mehr Gestaltungsmacht haben. Andere Banken wieder, die aufsprießen, aufkaufen oder gar nicht erst entstehen lassen, weil das ganze Geld sowieso bei Facebook liegt oder die Daten dann in der Metapher. Und das heißt, das ist tatsächlich ein Riesending, das aufzubrechen, weil das Problem ist ja nicht Facebook, sondern eher die monopolartige Stellung.
Genau.
Die es durch diese Voraussetzung hat. Und es wäre aber sehr einfach umswitchbar, wenn man wirklich sagen würde, ab heute hat jeder sein Datenkonto, wie auch immer das aussieht. Ich glaube, technologisch könnte man sowas mit Blockchain-Technologie und so weiter lösen, sehr gut lösen. Und wie gesagt, es gab schon vor 10 Jahren solche Konzepte und Überlegungen. Nur muss das, glaube ich, auch wirklich politisch dann irgendwann eingefordert und umgesetzt werden. Das wird nicht aus dem freien Markt heraus sich entwickeln. Lass uns trotzdem nochmal auf die pragmatische Ebene kommen, also auf die kleinere pragmatische und unmittelbare Einflussebene. Was würdest du Pädagogen, Lehrerinnen, Lehrer, Erwachsenen, Coaches, Seminarleiter, wie auch immer, wenn die jetzt sagen, wow, was die da erzählen, ist super, ich habe das bisher so nicht gemacht, ich weiß aber jetzt auch nicht, wie mache ich jetzt den ersten anstrengenden Schritt dieser Lernerfahrung, was kannst du denen so als Einstieg empfehlen? Was sind mögliche Anlaufstellen? Wo kann man anfangen, wenn man sagt, ja, ich will diesen Weg gehen, ich bin aber noch ganz am Anfang?
Also jetzt wirklich ganz pragmatisch würde ich mit deinem Tagebuch beginnen. Mhm. Und wenn es irgendwie geht mit deinem elektronisch oder mit einem digitalen Tagebuch. Von mir aus kann man das auch handschriftlich schreiben, aber es soll digital sein, damit es geteilt werden kann. Und dann würde ich mir eine Person meines Vertrauens suchen, irgendwie, wo ich sage, ja, mit dem würde es Spaß machen, wenn der, wenn ich mit dem mein Tagebuch teilen kann. Ja. Und so würde ich an einem ganz kleinen Ort beginnen, einen bewussten, oder würde ich beginnen, meinen Lernprozess bewusster zu gestalten mit dieser Idee, dass erstens einmal mit dem Tagebuch das eine erste Verarbeitung stattfindet und aber, und das ist für mich fast noch wertvoller, damit ich zum Beispiel nach 2 Monaten einmal zurückschauen kann, um eben die Veränderung zu sehen. Und dann würde ich noch sagen, dieses Tagebuch, das darf man auch mit Bildern anreichern. Das darf auch mit da darf auch ein kleines Video, also das wäre ja dann schon ein, es muss aber eben nicht unbedingt ein Blog sein oder so, sondern es soll ganz persönlich sein, so dass man auch ganz persönlich bestimmen kann, mit wem man so etwas teilen möchte. Und dann würde ich auch unbedingt Lehrerinnen und Lehrern und allen empfehlen, dort nicht nur die Prozesse festzuhalten, welche die Schule betreffen, also oh, wieder mit den Lernenden und so, mit meinen Kunden und so weiter, sondern auch, wenn ich eben, wenn ich ein neues Spiel lernen möchte, ein neues Computerspiel, dann wäre das auch ein Tagebucheintrag wert. Oder wenn ich, keine Ahnung, das Kitesurfen lernen möchte oder wieder ein neues Klavierstück oder das Melken von Kühen beim Nachbarsbauern oder alle diese, das sind, wir haben eigentlich nur einen Lernprozess und die werden dann in diesem Tagebuch verknüpft. Das wäre mein pragmatischer Vorschlag.
Was ein sehr guter und sehr sinnvoller Vorschlag ist, weil er natürlich sehr niedrigschwellig ist. Also das kostet im Zweifel rein gar nichts, genau. Außer dass man sich überlegen muss, welche Art und Weise ist denn für mich die einfachste, weil es auch diesen Freiraum hat. Und was da halt, ja.
Vielleicht noch ganz kurz das Tagebuch, das wäre so das Tagebuch. Mhm. Und dann, wenn, vielleicht kann es in einem zweiten Schritt gelingen, dieses Tagebuch jetzt mit wertvollen Ressourcen anzureichern. Also wir haben vorher schon ein wenig darüber gesprochen, es können Bilder sein, es können Filmchen sein, alles das, was hilft auch im Lernprozess, dass das dort auch irgendwie ersichtlich ist und vielleicht findet man dann mit der Zeit auch heraus, was man eigentlich kann. Und das wären dann die Kompetenzen. Also wir versuchen jeweils, also jetzt im Portfolio-Ansatz, diese Kompetenzen, was kann ich eigentlich, was hilft mir dabei, Ressourcen und den Prozess über die Zeit, das könnte man so ein wenig strukturieren. So, das ist auch noch ein vielleicht einfacher Hinweis, dass man wie so ein wenig verschiedene Perspektiven dann auf die eigene Entwicklung einnehmen kann.
Absolut. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich von ganz alleine irgendwie darauf gekommen bin damals und mit dem Bloggen angefangen habe. Genau. Was ich nach 1-2 Jahren wirklich auch dann so beschreiben konnte, dass das für mich in erster Linie jetzt kein Selbstdarstellungsding ist. Natürlich sind da Komponenten mit drin, keine Frage. Und ein Netzwerkding ist da drin. Aber in erster Linie ein Tool ist, Lernerfahrungen nicht nur zu dokumentieren, sondern sie auch anzuwenden, zu üben, sichtbar für andere zu machen, diskussionsfähig zu anderen machen. und habe dann aber auch gelernt, das kann aber genauso gut der Podcast sein.
Genau.
Das ist für mich auch ein Riesen-Lerntool. Genau. So lerne ich, indem ich mit Menschen spreche, Dinge reflektiere. Und das kann aber auch wirklich ganz niedrigschwellig sein. Das kann für jeden Einzelnen, das kann ja auch schon eine WhatsApp-Gruppe mit Sprachnachricht sein.
Genau.
Ja, also je nachdem, was man halt am liebsten mag. Genau. Wichtig ist sozusagen dann dieses Teilen und andere teilhaben zu lassen, wie du sagst. Und dann hat man auch wieder diese Erfolgserlebnisse sichtbarer gemacht.
Genau.
Wenn man dann sehen kann, oh, da habe ich ja doch was gelernt, weil am Ende des Tages verdrängt man das ja auch oft, genau, was so passiert ist.
Für mich ist extrem wichtig, dass bei diesem Tagebuch, dass ich da auch einen Bereich habe, den ich nur für mich habe. Also das ist dort habe ich Ideen oder auch Dinge, die ich nicht teilen möchte. Und da möchte ich auch nicht immer überlegen, wer liest jetzt das alles? Also das ist mir noch wichtig, das vielleicht auch noch hier sagen zu können, eben, dass es auch durchaus einen Bereich geben darf, der eben nur für einen persönlich wertvoll sein kann. So.
Das. Ja, absolut. Und dann wäre für mich auch nochmal, so jetzt aus diesen ganzen Gesprächen, die ich bisher geführt habe, nochmal der Punkt oder auch der Appell, im Rahmen seiner Möglichkeiten Dinge versuchen, einfach mal auszuprobieren.
Ja, genau.
Ja? Also weil es gibt, auch wenn man das System als sehr starr empfindet, es gibt immer Freiräume.
Genau.
Da auch den Mut entwickeln und sich da vielleicht nach außen hin mit anderen Lehrerinnen und Lehrern zu vernetzen, um da Erfahrungen auszutauschen, was könnte man in so Freiräumen machen. Deswegen mache ich ja auch wiederum diesen Podcast, um auch, das ist ja dann am Ende idealerweise auch eine Quelle an Tipps, Tricks und Grundsätzlichem für Lehrerinnen und Lehrer und andere Leute, die an Bildung Interesse haben, um diese Impulse auch zu bekommen, diese Abschlüsse. Ja. Ich glaube, bei mir ist der Energielevel jetzt so.
Bei mir auch.
Ich spüre das sozusagen bei uns beiden, ja, was aber auch völlig okay ist, weil ich glaube, wir können noch über viele andere Themen, und das werden wir auch sicherlich noch tun, sprechen. Aber ich glaube, für heute finden wir jetzt einen guten Abschluss.
Ja, das ist super.
Lieber Andreas, hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich freue mich darauf, dich persönlich irgendwann kennenzulernen und auch noch weitere Gespräche zu führen, weil es gibt, glaube ich, noch viel zu besprechen. Das ganze Thema zum Beispiel virtuelle Lernwelten und sowas, da müssten wir vielleicht auch nochmal ins Gespräch kommen. Also es gibt noch ganz viele Felder, aber ich bin hochzufrieden mit unserem ersten Gespräch.
Oh, das freut mich. Du hast ja schon ein wenig Erfahrung. Nein, ich habe auch Freude gehabt, wirklich.
Und nochmal herzlichen Dank dafür. Und ja, auf bald, würde ich sagen. Danke, dass du deine Sachen mit uns geteilt hast.
Wunderbar, danke dir und auch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Tschüss.